DW Menschen und Märkte.
Täglich grüßt das Murmeltier der Brexit-Sondergipfel in Brüssel. Außerdem Cyberangriffe auf Firmen und die Zukunft von Cloud-Diensten. All das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Gestern trafen sich Vertreter der Europäischen Union und Chinas in Brüssel. Wir haben bereits darüber berichtet. Eigentlich wollten beide Seiten Einigkeit demonstrieren. Dann überwogen die Streitpunkte. Erst kurz vor Schluss gelang es doch noch, eine gemeinsame Gipfelerklärung zu verabschieden. Holger Beckmann berichtet, was darin vereinbart wurde.
EU-Ratspräsident Donald Tusk sprach von einem Durchbruch. Erstmals in der Geschichte der Handelsbeziehungen zwischen Europa und China sei es gelungen, China zu Verhandlungen bei einer WTO-Reform zu bewegen.
It is a breakthrough. For the first time, China has agreed to engage with Europe on this key priority for WTO reform.
Bei dieser Reform der Welthandelsregeln soll es entscheidend um die Frage von Zöllen auf Stahlimporte und um Industriesubventionen gehen. In der massiven staatlichen Förderung großer chinesischer Industrieprojekte, auch außerhalb des eigenen Territoriums, ist die chinesische Führung sehr aktiv. Erkennbar wird das momentan vor allem bei den Großprojekten der neuen chinesischen Seidenstraße, die für China entscheidender Handelsweg nach Europa und Afrika werden soll. Vor kurzem hatte die Volksrepublik hier mit Italien ein Abkommen getroffen, bei dem man von Brüssel aus nur zuschauen konnte. So etwas soll künftig vermieden werden, auch durch neue Welthandelsregeln, die China solche Investitionen schwerer machen würden. Ob es wirklich dahin kommt, ist aber noch offen. Immerhin soll nun auf WTO-Ebene darüber gesprochen werden. Für die EU ist das ein entscheidender Punkt, bei dem es langfristig auch darum geht, den globalen Einfluss Pekings zu begrenzen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betonte aber, dass die EU ein generelles Interesse an offenen Handelsbeziehungen mit China und an klaren Regeln dafür habe.
In today's world, our partnership is more important than ever before.
In der heutigen Welt ist unsere Partnerschaft wichtiger denn je. Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen und sind überzeugt, Zusammenarbeit macht die Welt sicherer und besser. Dass es bei diesem EU-China-Gipfel überhaupt eine Abschlusserklärung gegeben hat, war keineswegs sicher. Nachdem die chinesische Seite aber Zugeständnisse vor allem bei den Subventionsfragen gemacht hatte, konnte man sich doch auf etwas einigen. Der besonders große Wurf ist das aus Sicht vieler Beobachter allerdings nicht. Sensible Fragen wie etwa die Befürchtung, dass China beim internationalen Ausbau des G5-Datennetzes Spionageziele verfolgen könnte, blieben ausgeklammert. Insofern war es naheliegend, dass Donald Tusk davon sprach, man hoffe, dass die Gespräche und die Zusammenarbeit mit der chinesischen Führung nun regelmäßig fortgesetzt würden. Er habe beim Gipfel auch den problematischen Umgang Chinas mit Menschenrechten angesprochen. Auch das bleibe ein Thema im europäisch-chinesischen Verhältnis.
In Brüssel jagt derzeit ein Gipfel den nächsten. Am Tag nach dem EU-China-Treffen findet heute Abend ein Brexit-Sondergipfel statt. Eigentlich müssen die Briten die EU am Freitag verlassen. Das ist die Frist, die ihnen eingeräumt wurde, nachdem das ursprüngliche Austrittsdatum Ende März nicht zu halten war. Und so diskutieren die EU-Staaten nun kurz vor Schluss wieder das altbekannte Thema. Lässt sich ein harter, ein ungeordneter, ein chaotischer, kurz ein hässlicher Brexit vielleicht doch noch vermeiden, wenn man die Frist noch einmal verlängert? Sicher war im Vorfeld nur eines, berichtet Alexander Göbel.
Keiner der 27 EU-Staaten will die historische Verantwortung dafür tragen, dass die Briten mit einem großen Knall aus der EU ausscheiden, weder am 12. April noch später. Ein No-Deal werde niemals eine Entscheidung der Europäischen Union sein, so EU-Chefunterhändler Michel Barnier gestern beim Treffen des Allgemeinen Ministerrates in Luxemburg.
Le No-Deal ne sera jamais la décision de l'Union européenne.
Premierministerin Theresa May hatte nach den bisher ergebnislosen Gesprächen mit Labour-Chef Jeremy Corbyn beantragt, den Brexit bis zum 30. Juni zu verschieben. Doch in Brüssel rechnet niemand mehr damit, dass May in ein paar Wochen schafft, was ihr zuvor in Monaten nicht gelungen ist, eine Mehrheit im Unterhaus zu organisieren für das Austrittsabkommen, den Deal, der für die EU nicht verhandelbar ist.
Wir bewegen uns hier in einer sehr, sehr frustrierenden Situation.
So der deutsche EU-Staatsminister Michael Roth. Fast 3 Jahre nach dem Brexit-Referendum in Großbritannien sei man im Grunde keinen Schritt weiter.
Wir haben vor allem auf der britischen Seite ein Entscheidungsproblem. Und hier gibt es klare Erwartungen unsererseits, aber unsere Hand bleibt gleichzeitig auch ausgestreckt.
Kurz vor dem Brexit-Day am 12. April ist klar, die Briten brauchen mehr Zeit, um sich zu sortieren. Klar ist auch, nicht zuletzt exportorientierte EU-Mitglieder wie Deutschland dürften großes Interesse haben, einen Chaos-Brexit zu vermeiden. Tatsächlich könnten die EU-27 den Briten entgegenkommen, etwa beim politischen Teil des Deals, beim möglichen Freihandelsabkommen oder gar einer Zollunion. Um das alles zu klären, bringt EU-Ratspräsident Donald Tusk eine Verlängerung der Austrittsfrist um ein ganzes Jahr ins Spiel. Vielen wäre das zu lang, allen voran Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hat erst vor kurzem betont, die EU dürfe nicht dauerhaft Geisel der britischen Krise sein. Doch egal, ob 30. Juni oder später. Alle weiteren Verschiebungen des Brexit sind von EU-Seite an strenge Kriterien gebunden. Staatsminister Michael Roth.
Auch da muss klar sein, dass Europawahlen in Großbritannien stattzufinden haben, wenn man sich an die entsprechenden Fristen nicht hält. Das scheint in Großbritannien nicht allen zu schmecken. Auch vielen in der Europäischen Union nicht. Aber wir müssen ja rechtskonform bleiben. Und deswegen sind beispielsweise Europawahlen zwingend. Aber auch ein loyales und konstruktives Verhalten der britischen Regierung, solange man Teil der Europäischen Union ist.
Und da lauert das nächste Problem. Dass nämlich Theresa May zwar möglicherweise mit der EU eine Verschiebung des Brexit hinbekommt, sich aber vielleicht nicht mehr lange im Amt halten kann. Und dann bestünde das Risiko, dass die Brexit-Hardliner das Ruder übernehmen könnten und die drohen mit Blick auf eine Teilnahme an der Europawahl schon jetzt mit Blockade auf allen Ebenen. Eine schwere Hypothek, die da auf dem Sondergipfel lastet. Und dann ist da noch die Gewissheit eines entnervten deutschen EU-Staatsministers, dass dieses Thema Europa noch lange beschäftigen wird, auch über diesen Gipfel hinaus.
Und täglich grüßt das Murmeltier, der Brexit.
Heute Abend beginnt in Brüssel der Sondergipfel zum Brexit, Alexander Göbel berichtete. Wenn es um Digitalisierung geht, müssen sich deutsche Firmen viel Kritik anhören. Mal wird ihnen vorgeworfen, die Trends der Zukunft komplett zu verschlafen, mal heißt es, sie seien nicht aufgeschlossen und stünden dem digitalen Fortschritt zu ängstlich gegenüber. Und nun das. Angesichts der Gefahren, die im Cyberspace lauern, seien deutsche Firmen auch viel zu sorglos, findet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Sebastian Tittelbach.
Deutsche Unternehmen unterschätzen offenbar die Gefahr, die ihnen durch Cyberattacken droht. Das böse Erwachen kommt erst, wenn es zu spät ist und sie selbst Opfer eines Angriffs werden. So lautet das Fazit der Cybersicherheitsumfrage. Arne Schönbaum, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, hält dieses Verhalten nicht für sorglos, sondern für menschlich.
Denken Sie daran, man weiß, dass Rauchen nicht gerade sehr gesund ist. Trotzdem rauchen sehr viele Menschen. Von daher, manchmal lernt man auch aus bestimmten Erfahrungen, aber manchmal lernt man auch aus den Erfahrungen, die andere machen.
Seit 2014 befragt das BSI Unternehmen, Behörden und Institutionen zur Cybersicherheit. Ein Wert ist deutlich gesunken. Nicht mal jeder 10. Teilnehmer befürchtet, dass ein Cyberangriff die eigene Betriebsfähigkeit gefährden könnte. Ein Drittel der Befragten wurde im vergangenen Jahr Opfer von Hackern. In den allermeisten Fällen hatte das Betriebsstörungen und Ausfälle zur Folge. Hinzu kamen meist Kosten, um den Fall aufzuklären und die IT-Systeme wiederherzustellen. Am häufigsten sind Großunternehmen betroffen. Trotz dieser erheblichen Folgen ist das Thema Cybersicherheit nur in wenigen Chefetagen angekommen.
Gleichzeitig sagen lediglich 25% der befragten Unternehmen, dass diese Chefsache ist. Und ich glaube, das wird ein Wert sein, an dem wir noch weiter arbeiten. Informationssicherheit ist genau wie der Bereich der Digitalisierung Chefsache oder Chefinnensache. Und damit muss man entsprechend positiv umgehen.
Nur 3% der Befragten glauben, dass durch mehr Digitalisierung Hacker auch eine größere Angriffsfläche bekommen. Eine krasse Fehleinschätzung, ist BSI-Präsident Schönbohm überzeugt.
Wir fangen jetzt ja erst an, lauter neue digitale Produkte zu entwickeln. Denken Sie an das Thema autonomes Fahren, denken Sie an die Themen im Bereich der Medizin, aber auch in allen anderen Bereichen. Und dadurch nimmt auch die Angriffsfläche zu.
Um die Cybersicherheit in Deutschland zu erhöhen, unterstützt die Bonner Behörde Unternehmen aller Größen und Branchen mit kostenlosen Angeboten. Doch allein auf freiwillige Maßnahmen von Unternehmen und Industrie wollen sich die Experten nicht verlassen.
Es ist beides. Unterstützen, also fördern, Aber es geht auch darum, dass wir hier natürlich auch bestimmte Mindestmaßnahmen einfordern. Und das ist genau der richtige Weg, den wir hier eingeschlagen sind mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0.
Mit diesem angekündigten Gesetz sollen etwa Banken, Kraftwerksbetreiber oder Telekommunikationsanbieter stärker als bisher verpflichtet werden, Mindeststandards bei der Cybersicherheit einzuhalten. Auch 2019 ist nach Einschätzung des Bundesamts keine Entspannung in Sicht. Rund 400.000 neue Schadprogramme kämen täglich in Umlauf. Erst vor wenigen Wochen hätten Hacker in Norwegen einen der weltweit größten Aluminiumhersteller lahmgelegt.
Nachlassen gilt nicht. Wer so handelt, handelt fahrlässig.
Firmen unterschätzen die Gefahren durch Cyberangriffe, Sebastian Tittelbach berichtete. Um Sicherheit im Cyberspace geht es derzeit auch auf einer Konferenz in San Francisco. Veranstalter ist Google und inhaltlich dreht sich alles um die Cloud. So nennt man es, wenn Daten oder Anwendungen nicht mehr auf dem eigenen Computer gespeichert werden, sondern in Datencentern externer Anbieter. Das ist ein Geschäftsfeld, in dem auch Google tätig ist, bisher allerdings ohne großen Erfolg. Markus Schuler.
Google ist bei der Suche im Netz die unangefochtene Nummer 1. Beim Cloud Computing hinkt das Unternehmen aus dem Silicon Valley aber hinterher. Zwar ist es nur 2 Jahre später, 2008, als Hauptkonkurrent Amazon gestartet, doch Google war viele Jahre lang nicht so breit aufgestellt wie die Cloud-Sparte des Online-Kaufhauses. Mittlerweile hat der Konzern aufgeholt und dürfte weltweit Nummer 3 oder 4 sein. Besonders ein Begriff prägt in diesem Jahr die Cloud-Konferenz von Google. Die hybride Cloud, sagt der deutschstämmige Tech-Journalist Frédéric Lardinois von TechCrunch.com.
Man setzt verschiedene Clouds für seine eigenen Zwecke ein. Ich habe meine Daten auf AWS und auf Azure. Ich habe meine Daten im eigenen Datenzentrum oder ich habe sie auf der Google Cloud und auf der Google Cloud. Nicht oder, sondern und. Und vielleicht möchte ich bei Google AI machen, aber das Storage ist billiger bei AWS.
Hybride Clouds sind nichts Neues. Auch die Konkurrenz von Amazon und Microsoft bietet sie an. Was aber neu ist, Google hat seiner Plattform Funktionen spendiert, die die Konkurrenz bislang nicht anbietet. Darauf sei man sehr stolz, sagt Google-Managerin Aparna Sinha, weil das zur Demokratisierung des Cloud-Geschäfts beitrage. Es ist wie eine Art Cockpit, das in der Google Cloud betrieben wird. Darüber hat man Zugriff auf alle Cluster, egal ob sie in einer anderen Cloud laufen oder im eigenen Rechenzentrum. Über dieses Cockpit sieht man, wo was läuft. Am wichtigsten aber ist, die jeweiligen Sicherheitsrichtlinien, die man vorher festgelegt hat, werden eingehalten. Google ist mit Anthos, so der Name der Plattform, ein geschickter Schachzug gelungen. Einerseits zeigt es sich offen und integriert Microsofts Azure Cloud oder Amazons AWS Cloud und andererseits geht es auf die Sorgen seiner Kunden ein. Die wollen Cloud-Anwendungen nutzen, weil sie dadurch Kosten für das eigene Rechenzentrum senken können. Das große Aber lautet, sie möchten sich nicht von einem Anbieter abhängig machen. Und genau darauf geht das Suchmaschinenunternehmen ein. Google-Managerin Sinha. Wir wissen von unseren Nutzern, dass sie sich nicht an einen Anbieter binden wollen. Unser Angebot zielt darauf ab, dass sie die größtmögliche Auswahl haben. Wir bauen eine offene Cloud, wo die Nutzer die Google Cloud einsetzen können, aber auch auf anderen Clouds Dienste laufen lassen können. Dass die Cloud-Lösungen austauschbarer werden, liegt an einer Technologie, die heutzutage alle Anbieter nutzen: Containerisierung. Das heißt, man kann ganze Server und darauf laufende Anwendungen in virtuelle Maschinen packen. Diese Container können dann auch in der Cloud laufen. Zum Teil nur temporär, um zum Beispiel für Online-Shops während des Weihnachtsgeschäfts besonders flott Bestellvorgänge abzuwickeln. Heutzutage müssen die Entwickler in der Lage sein, sehr schnell Anwendungen zu entwickeln. Genauso schnell müssen Änderungen möglich sein. Intelligente Lösungen sind gefragt, ob in der Cloud oder im eigenen Rechenzentrum. Sie können es sich nicht mehr leisten, von einer Umgebung abhängig zu sein. Die Konkurrenz im Cloud-Geschäft ist groß. Aparna Sinha ist sich aber sicher, dass Amazon oder Microsoft nicht so schnell in der Lage sein werden, die Google'sche Geschäftsidee nachzubauen.
Von der Cloud-Konferenz in San Francisco berichtete Markus Schuler. Und damit sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Christoph Grove, am Mikrofon Andreas Becker. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.